Kultur im Radio.
Radio Kultur.
Kulturradio.
Vom großen Drama
Sein oder nicht sein.
Aber hören Sie, das ist ja doch gar nicht die Frage.
Bis zur kleinen Bühne.
Ist das denn hier ein Flohzirkus oder was?
Von der Klassik
Ich liebe Beethoven.
Bis zur Moderne.
Feuchte Schäden, was tun?
Kulturradio.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kulturradio. Die Veranstaltungsreihe Komm, ich erzähl soll in Zusammenarbeit mit dem Theater Ulm, der Ulmer Volkshochschule und Menschlichkeit Ulm e.V. und uns Radio Free FM konkrete Momente des Aufeinandertreffens schaffen. Im Mittelpunkt stehen Geschichten, große oder kleine, witzige oder traurige und Menschen, die mit dem Thema Flucht in Berührung kommen. Das Ganze wird auch unterstützt von der Bürgermeisterin Iris Mann und der internationalen Stadt Ulm, die Dolmetscher stellt. Moderatorinnen der dritten Veranstaltung vom 28. Februar 2016 sind Dr. Frederika Zey und Niloufar K. Münzing. Und dieses Mal haben sie eine ganze Reihe Leute zu Gast. Und zwar vom Familienbildungswerk Elise Matzeff, von der Ulmer Volkshochschule Timea Kiss-Marx, Omar Tafesh, Hassan Abdullah und Hani Kabak. Diese vier werden Geschichten vorlesen und die Geschichte von Hassan Abdullah wird gelesen von Mocha Aldin. Dann ist politisch von der SPD Ulm vertreten die Yasemin Arpace und als Dolmetscher über die Christine Grunert sind am Start Ines Enache Kadri und Leroy Bashala. Schauspielerinnen sind auch mit dabei. Sie lesen die Geschichten der Flüchtigen vor und da sind am Start die Aglaya Stadelmann, Julia Baukus und Tini Prüfert. Ja, das war's. Ich gebe jetzt ab an die Niloufar K. Münzing ins Theater. Am Mikrofon hier auf dieser Seite für euch der Paolo Percoco.
Free.
Nun wollten wir endlich Geflohene selbst zu Wort kommen lassen und haben uns an Frau Matze vom Familienbildungswerk gewendet und an Frau Kiss-Marx von der Volkshochschule. Und sie haben uns ermöglicht, dass wir jetzt hier eine Reihe von Geschichten haben. Wir haben drei Erzählungen oder Berichte, Protokolle, die Sie, Frau Matze, mit Damen aus Syrien erstellt haben. Die werden von den drei Schauspielerinnen vorgelesen werden. Und wir haben vier mutige Herren aus Syrien, die ihre Geschichten selber vorlesen, beziehungsweise von Freunden vorlesen lassen, sodass auch drei Herren zu Wort kommen. Jetzt wende ich mich als erstes an Sie, Frau Matzeff. Erzählen Sie uns ein bisschen, Sie arbeiten im Familienbildungswerk, vielleicht ein bisschen über sich und über Ihre Arbeit, wie Sie die Damen kennengelernt haben.
Hallo zusammen, ich heiße Elise Matzeff. Wir arbeiten an einem Projekt für Flüchtlinge und das ist jetzt mit den Frauen, weil es ist unterstützt von dem Frauenclub und arbeite ich direkt mit Frauen, mit kleinen Kindern und schwangeren Müttern. Ich unterstütze dabei die Frauen, Erziehungsthemen zu bearbeiten. Das sind verschiedene Arten von Erziehungsthemen und wenn es nötig ist, dass ich mit denen auch einen Arzt begleite. Und zurzeit habe ich jetzt ungefähr 15 Frauen, die ich zurzeit betreue. Und dabei sind drei Schwangere und somit Kleinkindern.
Sie treffen sich einmal die Woche mit denen oder wie oft?
Ja, ich treffe mich so immer montags und mittwochs vormittags bei der Römerstraße. Und zwar die Schule, das ist in der Waldorfschule, in den Café Campus. Ja, dort treffen wir uns regelmäßig Und je nach Bedarf bearbeiten wir verschiedene Erziehungsthemen.
Das sind ganz konkrete Sachen, nicht wahr? Sie haben ja gesagt, Sprachförderung oder wie man seine Kinder fördert, ganz konkret, ganz lebensnah.
Genau, also die sind hier konkrete Fragen von denen. Zum Beispiel, ich kann hier mal, es ist ein großes Interesse, warum lügt mein Kind? Oder warum kann mein Kind allein nicht schlafen? Wie ist das Schulsystem hier in Deutschland? Wie funktioniert das Schulsystem? Also viele Fragen sind da, viele Interesse an dem System, an dem deutschen System, dann Anziehung und für Anziehen bis zum Kleider, so alles Mögliche.
Und wie machen Sie das sprachlich?
Ja, da ich ja selber schon 11 Sprachen kann, also ich versuche dann die zu übersetzen in verschiedene Sprachen. Ich habe eine albanisch sprechende Frau unter denen, so serbisch sprechende, türkisch sprechende, aus Ukraine und so weiter. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Sprachen kann und dass ich die Frauen dann die Sprache da ermitteln kann und etwas, dass sie dann auch Geduld zeigen, weil eine Geschichte muss ich jetzt so 5 oder 6 Mal in verschiedenen Sprachen erzählen und die zeigen mir richtig Geduld und das macht mich so glücklich.
Und ebenso ist es auch mit diesen Geschichten, die wir jetzt hier haben. Sie haben sich mit den Frauen unterhalten und haben das für uns aufgeschrieben. Waren das mehrere Treffen oder ist das irgendwann herausgebrochen? Wie sind Sie an die Erzählungen gekommen?
Ja, das war halt nicht leicht, eine Geschichte von denen herauszubekommen oder sich auszusprechen. Man muss den Vertrauen an der Frauen aus mehrmals hingehen und mehrmals darauf sprechen. Aber es ist jetzt so, dass ich mehr zuhören muss, statt etwas zu sagen, weil ich habe jetzt mitgekriegt oder verstanden, dass die Frauen sich ja mehr so aussprechen wollen. Aber jetzt nach der Mentalität, sag mal jetzt so, wenn die Frauen etwas sagen, dann wollen wir gleich was lösen und gleich sagen, ja, okay, aber so ist es nicht. Also muss man einfach zuhören und so weiter denen den Schicksal so gesagt überlassen, weil die kennen nichts anderes als das, was sie zurzeit leben. Und später werden sie auch die Geschichte natürlich selber dann zuhören.
Genau, das ist noch eine Überleitung zu unserer ersten Geschichte. Frau Aglaya Stahlmann wird lesen uns eine Geschichte von Frau Abdallah. Wir geben dir ein Mikro.
Ich heiße Mana. Ich bin Mutter von 3 Kindern. Wir lebten in Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Weil wir zu einer kleinen Minderheitsgruppe, den Kurden, gehörten, wurden wir als Familie sehr diskriminiert. Das hat sich in allen Bereichen bemerkbar gemacht. Ich wurde aufgrund der Diskriminierung nicht eingeschult, deshalb bin ich Analphabetin. Auch beim Einkaufen bekamen wir dies zu spüren. Manche Artikel, wie zum Beispiel Waschmittel, bekamen wir im Gegensatz zu Syrien einfach nicht. Auch Medikamente sowie Impfungen für die Kinder haben wir nicht bekommen. Meine Kinder müssen deshalb noch dringend geimpft werden. Wir Kurden sind ein großes Volk von etwa 30 Millionen Menschen, die überall auf der Welt verteilt leben. Ich denke, außer uns und den Roma und Sinti haben alle Völker einen eigenen Staat. Der größte Teil von uns Kurden lebt in der Türkei, andere leben in den arabischen Ländern. Ich bin keine Politikerin, aber soweit ich es verstanden habe, befanden wir uns im Bürgerkrieg. Assad kämpfte gegen die Rebellen und andererseits unterstützte er die Rebellen, indem er ihnen ihr Öl abkaufte. Der IS bekam Hilfe von der türkischen Regierung und einigen arabischen Ländern. Wer eigentlich gegen wen gekämpft hat, habe ich nie verstehen können. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist es, in Sicherheit zu bleiben und meine Kinder zu beschützen. Täglich haben sie Bomben über uns abgeworfen. Dabei sind viele Häuser zerstört worden. Frauen und Kinder starben. Dies war der Grund, Damaskus zu verlassen. Die Reise nach Europa dauerte über 3 Monate. Mein Mann wurde an der Grenze von der türkischen Seite inhaftiert. Seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich schloss mich einer Gruppe an und erreichte die Westküste der Türkei mit meinen 3 Kindern in 3 Monaten, abwechselnd per Anhalter und laufend. Was ich mir zurzeit wünsche, ist, meinen Mann wiederzusehen und mit ihm ein friedliches Leben zu führen.
Vielen Dank für diese Geschichte. Frau Matzeff, ich frage Sie nochmal, wir haben gehört, dass es keine Impfungen gab. Das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, warum die Damen heute nicht da sein können, nicht wahr?
Ja, genau. Also die Kinder haben jetzt Masern, so eine Krankheit. Und deswegen, wenn die Kinder krank sind, natürlich, es ist schlecht, dass man hier anwesend ist. Das ist selbstverständlich.
Es gibt in dieser Geschichte aber eine, ich glaube, hatten Sie mir erwähnt, eine positive Nachricht zu vermelden, was den Mann betrifft. Ist, oder? Dass sie inzwischen wieder Kontakt zu dem Mann hatte, habe ich das richtig abgespeichert?
Ja, ganz genau. Sie hat jetzt wieder inzwischen was von ihrem Mann gehört und dass er auf dem Weg nach Deutschland ist. Aber die sitzt jetzt in der Grenze, da in Mazedonien. Und die Grenzen sind jetzt, wie auch von den Medien auch alle bekannt, zurzeit können die nicht hier anreisen.
Also das heißt dann quasi, die Familienzusammenführung ist wahrscheinlich auch noch nicht in Sicht.
So kann man sagen.
Ja, ja. Also hat Frau Abdallah inzwischen hier die Gelegenheit bekommen, das Lesen und Schreiben hier zu lernen?
Ja, demnächst, wir sind am Organisieren, dass wir so mehrere Kurse anbieten, so Sprachkurse, nicht nur für analphabetisierte Frauen, sondern auch für Kinder, weil man gibt es da so hier in Ulm Sprachkurse für Erwachsene, aber keine Sprachkurse für Kinder. Und das ist es zurzeit, was wir uns das wünschen. Und sind auch dabei sehr viele Kinder, die nicht richtig lesen und schreiben können.
Ja, aber also immerhin, also Sie bleiben ja daran und die Kinder werden ja wahrscheinlich auch bald so einen Kurs bekommen und mit der neuen Sprache auch vertraut zu beginnen.
Genau.
Und das ist schon eine schöne Nachricht, fand
genau.
ich.
Sagen Sie auch bitte, Frau Abdallah, nochmal unseren herzlichsten Dank, dass wir Ihre Geschichte hier vortragen durften. Und dann würde ich gleich weitergehen zur nächsten Erzählung von Frau, ich muss einmal nachschauen, dass ich nicht frage, Frau Hamad, glaube ich, ist genau die Erzählerin und Julia Baukus wird sie uns vorlesen.
Die Strecke von Damaskus nach Deutschland dauerte 4 Monate. Die Überfahrt werden wir nie vergessen. Ich und mein Mann kommen aus Syrien. Wir sind Akademiker. Beide waren wir Lehrer in Damaskus. Ich unterrichtete Englisch, mein Mann ist Kunstlehrer. Als ich von Schleusern hörte, verkaufte ich mein Haus und wartete monatelang, bis sie uns nach Europa bringen würden. In der Zeit floh ich mit meiner Familie in die Türkei und lebte dort am Rande der Gesellschaft. Wir haben auf der Straße geschlafen und von Feldern Gemüse gesammelt. Für eine Unterkunft und Essen hatten wir kein Geld. Die Schleuser verlangten 2000 Euro pro Kopf. Das Geld haben sie im Voraus bekommen. Erst nach mehreren Wochen haben die Schleuser an der türkischen Küste uns mit mehr als 40 anderen Flüchtlingen in ein winziges Boot gepfercht. Darunter waren auch andere Frauen und Kinder. In völliger Dunkelheit ging es übers Meer. Die Kinder schrien und Frauen hatten Todesangst. Das Boot füllte sich mit Wasser. Die Wellen schaukelten das winzige Boot und es herrschte Panik. Nach mehreren Stunden ist etwas passiert, das ich nie vergessen kann. Das Boot kenterte und sank. Die Kinder schrien und die Mutter weinten und beteten um Hilfe. doch von uns konnten nur wenige schwimmen. Ich musste mit ansehen, wie die kleinen Kinder und Frauen ertranken. Wir sind am Ende durch ein Handelsschiff gerettet worden. Wir sind sehr froh, dass wir am Leben sind. Doch diese Situation kann ich nicht verarbeiten. Ich denke, dass ich professionelle Hilfe brauche.
Frau Matschew, bei dem Vorgespräch habe ich ja erfahren, dass Frau Hamad inzwischen so ein neues Ziel hat, und zwar sie möchte gerne schwimmen lernen. Und ja, also ich bewundere ihr Mut sehr, und hat sie inzwischen beginnen können? Oder wie sieht es aus?
Ja, also viele sind dabei jetzt. Wir haben jetzt so eine Diskussion erstmal. Muss man organisieren, so ein Schwimmbad, da wo keine Männer reinkommen. Also nur ein Schwimmkurs für Frauen, weil das sind Frauen, die verschleiert sind und sie nicht gerne natürlich im Badeanzug zeigen möchten. Wenn sich sowas ergibt, dann werden wir schon mit dem Schwimmkurs anfangen. Aber mit Babyschwimmkursen haben wir schon angefangen. Also Familienbildungsstätte bildet ja so eine Art Kurs für Kleinkinder und Babys. Ja, es ist ja wichtig, dass die endlich verstanden haben, wie das Schwimmen lebensrettend ist.
Ja, ich hoffe, dass der Kurs also für die erwachsenen Frauen auch bald klappt. Und Frau Hamad hat ja auch in ihrer Geschichte erwähnt, dass sie also die professionelle Unterstützung, professionelle Hilfe braucht, gibt es dann Möglichkeit in diesem Hinsicht, also ich weiß, diese psychotherapeutische Angebote von der
ja,
Stadt?
Ja, also wir haben schon begonnen mit der Therapie, und das wird jetzt einmal in der Woche so ein Gespräch geführt mit dir, natürlich mit Übersetzung. Ich bin dann jedes Mal dabei.
Ja. Ja, gut, also die Therapie ist natürlich ein sehr langdauernder Prozess, und man kann ja auch nie erwarten, dass man heute auf morgen so in Anführungszeichen geheilt wird. Aber ich hoffe, dass Frau Hamad ihrem Trauma gut verarbeiten kann, und ich wünsche ihr dann ja ein stabiles Leben und ein neues, gutes Leben hier in Deutschland zu haben.
Dankeschön.
Dann gehen wir gleich zur dritten Geschichte, die ein Gespräch widerspiegelt zwischen Ihnen und Frau Al-Habi.
Freitag, 29. Januar 2016. Als ich nach Deutschland kam im Juni 2014, sah ich zum ersten Mal eine Kirche vor mir und emanzipierte Frauen, die ohne Kopftuch und ohne Begleitung frei durch die Stadt laufen, erzählt die junge Mutter von drei Kindern aus Damaskus. Warum denkst du, dass die deutschen Frauen emanzipiert sind? In Syrien werden Frauen anders behandelt als in Deutschland. Wir Frauen dürfen weder arbeiten noch einkaufen gehen. Ohne Begleitung einer älteren Person dürfen wir nicht rausgehen und müssen daheim bleiben. Der Ehemann entscheidet oft darüber, ob seine Frau arbeiten darf, mit wem sie einkaufen soll, wie sie sich kleidet und wen sie trifft. Wir Frauen sind anders erzogen als die deutschen Frauen. Wir sind nicht frei. Was meinst du? Ist das richtig, dass die Männer über Frauen bestimmen? Für euch Europäer ist es zwar nicht richtig, aber für uns ist es so, und wir kennen es nicht anders, als Untertanen der Männer zu leben. Das ist die Wahrheit. Die Männer haften vor Gott für uns. Laut Koran herrscht Gott über den Mann und der Mann herrscht über die Frau. So hat alles seine Ordnung. Wir leben und verhalten uns so, wie Gott es uns sagt. Wie stellst du dir das Leben als Frau, Ehefrau und Mutter in Deutschland vor? Ich weiß, dass die Frauen in Deutschland genauso frei sind wie Männer. Sie entscheiden selbst, ob sie eine Freundin treffen oder wie sie mit Geld umgehen, ob sie die Kinder zur Schule begleiten oder sogar ins Theater, Kino oder ob sie im Restaurant jemanden treffen. Soweit ich weiß, reisen sie oft alleine und wohnen alleine. Sobald sie 18 Jahre alt sind, ziehen sie von zu Hause aus. Das gefällt mir viel besser. Ich sagte ja, die deutschen Frauen sind für mich sehr selbstbewusst. Ich respektiere die Frauen sehr. Ich denke, unsere Männer brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sich an das deutsche System gewöhnen. Sie müssen verstehen, dass sie unsere Hilfe für den Alltag brauchen.
Diese Geschichte von Frau Alhabi, die Sie uns mitgebracht haben, Frau Matzev, ein Gespräch, gebe ich gerne subjektiv zu, hat bei uns im Büro zu großen Wellen geführt. Es mag daran liegen, an meiner persönlichen, an meiner Familiengeschichte, weil meine Großmutter und meine Mutter, die beide aus Persien stammen, sehr für ihre Selbstbestimmung gekämpft haben, ihr ganzes Leben lang. Wir haben uns überlegt gehabt, weil es dann doch ein sehr brisantes, uns allen auf den Nägeln brennendes Thema ist, dass wir Frau Apache, jetzt traue ich mich gar nicht mehr den Namen zu sagen, einladen, die ja sich sehr um Familie und Frauen, das ist ihr Thema, glaube ich, auch in ihrer politischen Arbeit, einladen, weil vielleicht spreche ich auch für mehrere Menschen, mich frage, inwieweit wir als europäisch-liberale Gesellschaft, deren Ideal die Gleichstellung ist, uns einmischen können, sollen, dürfen, wenn wir solche Geschichten mitbekommen. Wie sehen Sie das?
Ja, also einmischen dürfen wir uns immer. Das sehe ich auch auf jeden Fall als unsere Pflicht an. Aber vor was ich warne, ist so die fehlende Augenhöhe. Ja? Zu glauben, dass wir in der Gesellschaft schon angekommen wären an dem, Sie haben es sehr schön formuliert, Ideal der kompletten Gleichberechtigung, da möchte ich schon auf jeden Fall meine massiven Zweifel anmelden. Wenn Sie sich anschauen, wie sexistisch die Werbung ist, ich sehe kaum einen Kaffeeautomaten, keine Automobilwerbung, in denen die Frau nicht mit entblößten, fast also schon sichtbaren Brüsten dargestellt wird, als Objekt dargestellt wird. Und auch viele weitere Dinge, ne, die ich tagtäglich im Alltag hier auch erlebe, wo ich auch denke, es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, dass auch sozusagen die Geflüchtete einen Blick darauf heben kann, wie ernst wir das denn meinen mit der Gleichberechtigung. Wenn wir uns anschauen, dass wir auf jeden Fall finanziell schon mal einen Unterschied haben zwischen dem, was ein Mann verdient auf die gleiche Stelle mit der gleichen Qualifikation wie eine Frau verdient. Wenn wir uns anschauen, ich schaue mir immer wieder auch die Bilder der Europäischen Union an, da sehe ich ganz vorne Angela Merkel und dann sehe ich noch vielleicht eine oder andere Dame, aber dann ist das eigentlich bestickt von maßgeblich Herren. Also wieso fangen wir immer an, über das Thema Gleichberechtigung zu reden, wenn Geflüchtete in unser Land kommen? Also ich denke, wir haben auch noch Hausaufgaben zu tun. Aber das heißt nicht, dass wir nicht das eine tun und das andere lassen müssen. Wir müssen beides tun. Also nicht immer das Schlechte externalisieren, zu sagen, oh, die haben ein großes Defizit, die haben ein großes Problem, die müssen erstmal das und das machen. Wie lange ist es her, dass die CDU anerkannt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe nicht geht? Wie viele Jahre ist das her, dass da überhaupt, und da haben genügend Menschen in der CDU auch noch dagegen gestimmt? Hallo, wo sind wir? Also meine Bitte ist, ja, das kann natürlich nicht sein, dass man seinen Mann fragen muss, ob ich rausgehen darf oder nicht. Auf der anderen Seite, ich bin von der Zeitschrift Eltern vor kurzem interviewt worden, ich habe einen 6-jährigen Sohn, ich bin Muslima, ob ich meinen Sohn zum Macho erziehe. Und in dem Zusammenhang dieses Gesprächs hat sie mir erzählt von einer bayerischen Familie, wo der Sohn, also es gab eine Tochter und einen Sohn, wo der Sohn immer unterbrochen hat, wenn die Tochter gesprochen hat und wo das vollkommen akzeptiert war und vollkommen in Ordnung. Also der Junge hatte das Sagen in der Familie, wenn er gesprochen hat, war klar, dass das Mädchen still zu sein hat. Also lasst uns bitte nicht irgendwie sagen, wir müssen Gleichberechtigung diskutieren, nur wenn es syrische Familien betrifft oder kurdische Familien betrifft oder muslimische Familien betrifft. Lasst uns ehrlich sein, lasst uns eine seriöse Debatte führen über das, was wir hier in der Gesellschaft auch noch machen müssen und natürlich auch da unterstützend helfen, ja, mit Rat und Tat. Aber nicht glauben, wir sind schon hier total angekommen und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja.
Free FM.
Ja. Ja, also ich habe noch eine kurze Frage an Frau Matschew. Ja, ja, also eben haben wir die Geschichte von Frau Al-Habi angehört. Und mich würde das interessieren, also sie hat ja auch erzählt, dass die syrischen Männer, also die Neuankömmlinge, wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich an das sozusagen deutsche System zu gewöhnen. Und sie haben ja auch ziemlich schon viele Neuankömmlinge beobachtet. Und gibt es vielleicht also in diesem Umfeld schon so Änderungen zu sehen?
Ja, also die erstmal will ich mal sagen, dass die Geschichte war nicht sehr leicht, bis ich das aufgeschrieben habe.
Ja, klar.
Wie ihr auch mitgekriegt habt, ich habe ja Dialog geführt. Bei den anderen Geschichten habe ich nur zugehört. Für sie war das auch nicht leicht, das zu erzählen. Ich musste immer wieder Fragen stellen. Und natürlich, die Kinder haben anscheinend so mitgekriegt und haben den Papa da reingeholt. Und er war neugierig jetzt, was besprechen wir? Was ist das für eine Situation? Was will ich jetzt machen? Will ich sie jetzt ändern? Und dabei natürlich, das war nicht positiv. Bis jetzt, seit dem Tag, bis jetzt kann ich die Frau immer noch nicht treffen, weil ich die Geschichte natürlich aufgeschrieben habe. Für Veränderungen, es ist jetzt Folgendes. Bei manchen Familien, wenn ich so reingehe, die Männer sind dabei, die sitzen und diskutieren mit mir. Aber davor war nicht der Fall, sobald die so eine fremde Frau gesehen haben und sind sofort weggegangen. Ja, und das ist jetzt so eine Art Änderung jetzt für mich, dass sie da sitzen und besprechen mit mir. Ja, oder ja, dass die Frauen einfach sagen jetzt, ich habe so einen Arzttermin, ich gehe mit Elise und sind ihnen dann einverstanden. Die wollen uns nichts mehr begleiten, aber davor sind die auch zusammen mit uns gegangen. Also für mich ist es so ein großer Schritt. Und dass sie sich so ein Schulsystem interessieren, dass die Mädels auch so eine Art von Abschluss absolvieren. Und das war nicht die Frage. Jetzt Mädels, die bleiben zu Hause, die werden eh heiraten, Kinder bekommen. Und warum diese Karriere? Die durch die verschiedene Art an Themen bearbeiten, die verstehen jetzt langsam, wie das deutsche System funktioniert und dass man doch arbeiten muss und dass man dann helfen mit einem Lohn, das kann man nichts vorankommen und dass man nicht leben können, muss man den Männern so irgendeine Art Unterstützung bieten und dass die Männer sich daran auch noch gewöhnen, dass man doch die Frauen ein bisschen freilassen.
Dann hoffen wir, dass das Vertrauen einfach weiter wächst und dass die Töchter und vielleicht auch die Mütter weiter sich ein Leben erobern können. Und ich schaue jetzt nach links und gehe über zu der Gruppe von der Volkshochschule, die ich herzlich begrüße. Und ja, applaudieren Sie, sagen Sie Hallo. Und schnappe mir auch da den Oberindianer als erstes, Frau Kiss-Marx. Sie unterrichten Deutsch als Fremdsprache. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Gruppe. Wie oft treffen Sie sich? Wer ist alles dabei? Und so weiter und so fort. Ja,
also ich bin selber Ausländerin. Ich komme aus Ungarn. Ich lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Und seit November habe ich eine Gruppe an der Volkshochschule. Die Gruppe, alle Mitglieder sind aus Syrien. Ich habe 15 Männer und ein Ehepaar im Kurs und ich kann eigentlich nur über positive Sachen berichten. Ich werde mit sehr viel Respekt behandelt. Also ich habe auch schon mal die Fragen bekommen, ob es vielleicht schon mal Attacken gab oder sowas. Aber ich kann wirklich nur sagen, dass diese Menschen sehr respektvoll mit mir umgehen. Und sie hatten auch nie ein Problem, dass eine Frau vorne stand und dass ich das Sagen hatte. Ich unternehme auch sehr viel mit der Gruppe außerschulisch. An Nachmittagen, wir gehen ins Museum oder ins Theater. Meine Chefin, Frau Schöppel, ist auch sehr engagiert. Sie versucht für uns auch sehr viel zu organisieren. Natürlich müssen wir halt darauf achten, dass es vom Budget her auch passt. Also die Teilnehmer, sie bekommen natürlich wenig Geld und deswegen können wir nur dahin gehen, wo wir auch ein bisschen Unterstützung bekommen. Die Gruppe ist jeden Tag bei mir oder war. Wir sind momentan auf Niveau A2.1. Deswegen sind auch unsere Geschichten, ich habe versucht, so wenig wie möglich zu verändern. Also die Sprache ist noch relativ authentisch, ja. Und die Texte sind natürlich nicht so schön formuliert, wie die anderen Texte waren. Aber mir war es einfach wichtig, dass die Teilnehmer, die selber ihre Geschichte erzählen, dass wir so nah wie möglich an den Texten bleiben. Und ich werde Sie auch bitten, wenn Sie Fragen stellen, dass die Fragen auch mit einfachen Wörtern einfach ausgedrückt werden. Und wenn jemand was nicht versteht, dann würde ich die Fragen vielleicht ein bisschen anders formulieren und den Teilnehmern dann weitergeben. Die Gruppe ist jeden Tag von 3 Stunden im Unterricht, jeden Vormittag. Die Teilnehmer sind sehr fleißig, auch wenn ich ihnen Hausaufgaben gebe, bekomme ich auch die Hausaufgaben zurück. Und es wird nicht gesagt, oh nein, bitte nicht. Sie möchten auch gerne natürlich später hier leben. Dafür brauchen Sie auch ein Sprachniveau von B1 mindestens. Manche möchten auch studieren. Da müssen Sie natürlich schon, da müssen Sie natürlich ein bisschen mehr können. Aber ich denke, das wird auch kein Problem sein.
Wunderbar. Dann hören wir uns doch gleich die erste Geschichte an. Herr Tafisch, Sie kriegen ein Mikro.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Omar, komme aus Syrien und bin 21 Jahre alt. Vor 10 Monaten bin ich nach Deutschland gekommen, weil in Syrien Krieg herrscht. Bis jetzt haben 10 Millionen Menschen Syrien verlassen. Der Krieg zerstört alles und es sind leider auch viele Menschen gestorben. Ich habe mich entschieden, Syrien zu verlassen. Ich passierte die syrische Grenze und blieb 7 Tage in der Türkei. Es drohte die Gefahr, dass alle Menschen diese Grenze passieren wollten. In der Türkei gingen wir nach Izmir. Dort stiegen wir in ein Schlauchboot nach Griechenland ein. Wir waren insgesamt 40 Personen. Plötzlich stieß das Boot wegen der starken Wellen gegen einen Stein und wir landeten alle im Wasser. Wir halfen einander, bis wir eine griechische Insel erreichten. Wir hatten keine Ahnung, dass die Insel menschenleer war. Jemand hat die griechische Polizei um Hilfe. Diese schickte uns die Küstenwache, um uns in eine Stadt mitzunehmen. Anschließend stiegen wir in einen Zug, mit dem wir bis zur griechischen Grenze gefahren sind. Die mazedonische Polizei hat uns leider nicht geholfen. So liefen wir vom Süden nach Norden. Der Weg dauerte insgesamt 9 Tage. Zwischen Dorsch schliefen wir in den Walden und tranken aus dem Fluss, bis wir an der serbischen Grenze ankamen. Als wir die serbische Grenze erreichten, verhaftete uns die Polizei uns und wir dachten, dass sie zurück nach Mazedonien bringt. Aber zum Glück half die Polizei uns, nach Belgrad zu kommen. Dort stiegen wir in einen Bus nach Ungarn ein. Aber wir wollten nicht, dass die ungarische Armee weiß, dass wir über die ungarische Grenze wollen, weil es sein konnte, dass sie uns dann auch verhaften. Der Weg von Serbien nach Ungarn dauerte etwa einen ganzen Tag ohne Pause. Danach reisten wir mit einem Auto nach Budapest, wo ein Mann uns ein Angebot gemacht hat, uns gegen Entgelt von Budapest nach Wien und danach nach Deutschland in einem Auto mitzunehmen. Als der Fahrer sagte, dass wir in Deutschland in Passau sind, war ich überglücklich. Die deutsche Polizei begrüßte uns und sie nahm uns in eine Erstaufnahmeeinrichtung mit, um Asylanträge stellen zu können. Hier ging meine Reise, die insgesamt etwa 2 Monate dauerte, zu Ende. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Tafesch, für Ihre Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob so komplizierte Worte wie Erstaufnahmelager zu A1 gehören. Wow. Lassen Sie uns gleich zur nächsten Geschichte kommen. Von Herrn Abdullah. Sie wird vorgetragen von einem Mitstudenten, Herrn Mohaldin.
Mein Name ist Yazan Abdullah. Ich komme aus Syrien. Ich bin in Damaskus vor 19,5 Jahren geboren. Ich wohnte in einem Dorf bei Damaskus, in der Nähe von der Hauptstadt, mit meiner Familie zusammen. Als der Krieg anfing, mussten wir das Haus verlassen. Es gab keinen Frieden. Es fliehen Bomben von oben. Wir haben gehofft, dass die andere Nachbarschaft besser ist. Dort wurde mein Vater entführt. Die Armee hat meinen älteren Bruder genommen. Ich und meine Mutter sind alleine in der Belagerung in der Nachbarschaft gewesen. Niemand konnte auch draußen gehen. Wir waren 4 Monate lang ohne ein Zuhause. Weder das Wasser noch das Essen waren nicht gut für uns. Auf der Straße haben wir geschlafen. In 4 Monaten war es möglich, nach draußen vor dieser Nachbarschaft zu fliehen. Wir hatten aber keine Ahnung, wohin. Es gab kein Geld. Man sagte, es gibt Flüchtlingsheime in der Hauptstadt. Wir gingen dahin und blieben für 2,5 Jahre da. Wir hatten keine Informationen über meinen Papa und meinen älteren Bruder. Viele Tage vergingen. Wir schliefen immer mit viel Hunger. Natürlich verließ ich meine Schule und suchte eine Arbeit. So konnten wir einfach leben. Ich hatte viele Jobs. Gott sei Dank konnte ich ein bisschen Geld verdienen. Einmal haben wir einen Telefonanruf bekommen. Das waren die Leute, die damals meinen Vater entführt haben. Wir mussten unser Haus verkaufen, weil sie viel Geld für die Freilassung verlangt haben. Dann kam mein Vater zu uns. Meinen Bruder haben wir auch gefunden. Er wurde ein Soldat. Dann war ich fast 19 und ich musste das Land verlassen. Aber wir hatten kein Geld mehr. Meine Tante lebt in Schweden. Wir haben gedacht, sie kann uns vielleicht helfen. Sie hat uns das Geld geschickt und das reicht zum Glück für die Weiterfahrt. Ich flog mit dem Flugzeug in die Türkei und ich habe mich entschieden, da zu bleiben. Am Anfang empfand ich in die Türkei wie ein Himmel. Aber in anderthalb Monaten habe ich keinen Job gefunden und ich musste weitergehen, weil das Geld zu Ende ging. Ich fuhr nach Izmir, von da in Meer mit dem Boot nach Griechenland gefahren. Bevor wir Griechenland erreichten, sank unser Boot. Mit viel Glück sind wir auf der griechischen Insel angekommen. Da musste ich für einen Monat in einem Flüchtlingslager bleiben. Dann fuhr ich zu der Grenze von Mazedonien zum Haus von Schmugglern. In Mazedonien versuchte ich mehrmals, die serbische Grenze zu passieren. So blieb ich für 3 Monate da und jedes Mal musste ich nach Mazedonien zurück. Einmal hat der Schmuggler mich in seinem Haus festgehalten und ein anderes Mal hat die serbische Polizei mich festgenommen. 3 Monate lang schlief ich im Wald und es schneite überall. Ich hatte nicht genug Klamotten. Alles war im Meer verloren. Ich war mit anderen Leuten zusammen. Viele sind in dem Wald gestorben. In den 3 Monaten war mein Körper sehr verletzt von der Kälte und vom Laufen und hatte starke Schmerzen. Ich hatte keine Informationen mehr über meine Familie, weil ich alle meine Sachen wie auch das Handy im Meer verloren habe. Endlich bin ich von Ungarn nach Österreich gekommen. In Ungarn traf ich zufällig den Freund meines Bruders auf dem Weg. So konnte ich mit meiner Familie endlich wieder kommunizieren. Es war nicht so schwierig, von Österreich nach München zu kommen. Als ich München erreichte, spürte ich, dass die schlechten Sachen endlich vorbei sind und ich keine weitere Gefahr mehr in meinem Leben habe. Jetzt wohne ich in Neu-Ulm und vor ein paar Tagen habe ich meine Papiere nach 11 Monaten bekommen. Zum Glück lerne ich Deutsch und mein einziges Problem, das ich jetzt noch habe, dass meine Familie noch in Syrien ist. Und dort ist zurzeit sehr gefährlich. Ich würde gerne Deutschland Danke sagen für den Frieden und für die gute Behandlung. Hier fühlt man sich wie ein Mensch. Deutschland ist für mich das schönste Land auf der Welt. Vielen Dank für alles.
Vielen Dank nochmal an Herrn Abdullah für seine Geschichte. Vielen herzlichen Dank und danke auch für den sehr gekonnten Vortrag von Herrn Mokka Aldin. Frau Marx, ich bin sehr beeindruckt, wie unglaublich sprachgewandt und wie klug das schon alles, also A1, sagen Sie uns ein bisschen, wie sprechen Sie auch Arabisch oder wie kommunizieren Sie oder wie kann man Menschen, die eine ganz andere Sprache sprechen,
so weit. Ich habe jetzt angefangen, Arabisch zu lernen. Die Buchstaben, dafür brauche ich wahrscheinlich 5 Monate. Nein, und ich kann auch nicht Englisch. Also diese Männer müssen jetzt mit mir so klarkommen, dass ich nur auf Deutsch antworten kann. Und das funktioniert auch sehr gut. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil ich gedacht habe, 17 Menschen, die alle Arabisch sprechen, das wird nie im Leben funktionieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das für die Gruppe war das der größte Schatz, dass die Leute, die gut sind, ich habe von den 17 Menschen 10, die schon sehr gut sind, und dann habe ich noch 5, die wirklich sehr, sehr gut sind, und sie helfen einander und das funktioniert wunderbar. Es ist natürlich so, dass wir da immer ein bisschen Pause machen, da wird auf Arabisch alles erklärt und dann gehen wir weiter. Aber wir sind alle sehr flexibel und auch der Unterricht ist auch sehr locker. Und ich denke auch, dass die Männer einen tollen Fortschritt gemacht haben. Man muss sich auch überlegen, diese Gruppe ist sehr heterogen. Von 19- bis 60-Jährige habe ich in der Gruppe. Und es gibt auch einige, die auf Arabisch, die Muttersprache, sie können zwar sprechen, aber sie können nicht so gut schreiben und die auch Schwierigkeiten haben, die Grammatik zu verstehen, die arabische Grammatik. Und ich muss ehrlich sagen, darf ich noch ganz schnell? Ich habe einen ganz tollen Schüler hier. George, magst du mal bitte kommen? Ganz kurz nur. Nur ganz kurz. George ist ein ganz fleißiger Schüler und im November, als wir angefangen haben, muss ich sagen, dass ich George nicht verstanden habe und er konnte auch nicht lesen und er macht es wunderbar und er ist auch jetzt auf dem Niveau, wo die anderen auch sind, fast, und er kommt jeden Tag eine halbe Stunde früher in die Volkshochschule und übt mit mir. Also ich möchte einfach nur sagen, dass die Menschen wirklich sehr, sehr fleißig sind. Und ich bedanke mich auch bei den Männern im Kurs, dass sie einen tollen Humor haben und dafür, was sie erlebt haben. Der Unterricht ist einfach toll. Ja, und vielen Dank. Vielen Dank für deinen Fleiß. Ja.
Eine Geschichte haben wir noch. Herr Kabak, jetzt sind Sie dran.
Hallo, mein Name ist Hani Kabak und heute erzähle ich meine Geschichte. Ich bin seit 9 Monaten in Deutschland. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Syrien. In Damaskus hatte ich meinen eigenen Friseursalon. Außerdem habe ich als Friseur für das Fernsehen gearbeitet. Vor dem Krieg habe ich sehr viel und gerne gearbeitet. Wenn ich frei hatte, bin ich gerne ans Meer gegangen oder in Fitnessstudio. Als der Krieg angefangen hat, gab es viel Bombenangriffe und es war oft nicht möglich zu arbeiten oder ans Meer zu gehen. Es war sehr gefährlich. Männer, die jünger als 40 waren, mussten auf Befehl zur syrischen Armee. Viele sind dort gestorben. Es war nur klug, dass ich nicht auch in die Arme musste. Ich habe fast jeden Monat einen meiner Freunde verloren. Eines Tages sagt mein Vater, dass er Brot kaufen geht. Als er auf dem Heimweg war, ist ein Bomber 2 Meter von seinem Auto angeschlagen. Er wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus. Die OP hat 4 Stunden gedauert. Ein Jahr später haben wir, mein Vater und ich, entschieden, Syrien zu verlassen und nach Deutschland zu flüchten. Der Grund war, es gibt keine Arbeit mehr und es wurde immer gefährlicher. Wir wollten zu zweit nach Deutschland, weil die Reise mit dem Boot sehr riskant ist. Unsere Familie sollte später nachkommen. Wir sind mit einem kleinen Boot 4 Stunden und 30 Minuten bis nach Griechenland gefahren. Auf diesem Boot waren 40 Menschen. Wir sind von Athen nach Thessaloniki mit dem Zug gefahren und von dort 3 Tage nach Mazedonien gelaufen. Dort sagt uns die Polizei, dass wir nicht weiter reisen dürfen und bracht uns zurück nach Thessaloniki. Dann sind wir zurück nach Athen gefahren und mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen. Ich bin in München gelandet und wurde nach Neu-Ulm in mein Asylheim geschickt. Mein Vater muss nach Sachsen. Ich bin glücklich, jetzt in Neu-Ulm zu sein. Ich mag die Stadt. Gerade mache ich einen Deutschkurs und würde danach eine Ausbildung zum Friseurmeister machen. Ich möchte auch hier einen eigenen Friseursalon. Außerdem habe ich hier meine Freundin kennengelernt, die immer für mich da ist. Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit und auch ein Dankeschön an meine Lehrerin und meine Freundin für ihre Hilfe.
Herr Kabak, wir haben hier in Ulm kein Meer, aber wir wünschen Ihnen alles Gute für den Friseursalon. Vielleicht Sie wieder eins der Dinge, die Ihnen am wichtigsten sind, hier für sich neu aufbauen können. Das wünschen wir Ihnen. Da wir schon ein bisschen fortgeschrittener sind, würde ich tatsächlich mich bei allen bedanken wollen, wenn Sie, wir haben jetzt die beiden Dolmetscher, weiß ich nicht, ob Sie wirklich überhaupt zu Wort kamen, Dinge übersetzen mussten. Trotzdem sind Sie die ersten beiden, Frau Annie Kari und Herr Baschala, bei denen ich mich bedanken will, dass Sie da waren. Dann bedanke ich mich bei der gesamten Gruppe der Volkshochschule, dass Sie Ihre Geschichten aufgeschrieben haben, dass Sie sie vorgelesen haben. Und ich wünsche Ihnen allen sehr viel Erfolg, dass Sie hier eine neue Heimat finden, dass Sie sich in dieser Sprache bald so zu Hause fühlen wie in Ihrer eigenen Sprache, und wünsche auch Frau Kiss-Marx weiter so viele bereichernde und lustige und erfolgreiche Unterrichtsstunden. Dann wende ich mich in diese Richtung, bedanke mich bei den 3 Damen unseres Schauspielensembles, dass sie den Frauen, die heute leider nicht da sein konnten, eine Stimme geschenkt haben, und bedanke mich bei Frau Matzew, wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Mut, dass Sie Vertrauen aufbauen können, dass Sie die Frauen begleiten können, dass auch diese hier ein Leben finden könnten. Frau Apache, ich danke Ihnen, dass Sie hier Stellung genommen haben, dass Sie uns auch ein bisschen, dass wir uns an der eigenen Nase fassen durften mit Ihrem Aufruf, und hoffe, dass wir auch in diesem Sinne mit dem Ideal der Gleichstellung immer weiter vorankommen, auf dass wir im Jahre 21, 17 vielleicht solche Gespräche gar nicht mehr führen müssen. Dann noch ein Dank an Herrn Solle, der diesen Vormittag so wundervoll musikalisch umrahmt hat. Vielen, vielen Dank.
Ein Dank auch an Frau Tsai, dass du mich heute hier begleitet hast. Entschuldige, dass ich dir ganz oft das Mikrofon entrissen habe. Ja, jetzt soll das nicht so sein. Sie antwortet mir.
Ja, auch herzlichen Dank. Und ich möchte gerne auch die Herren hier ermutigen, weil also Deutsch ist eigentlich auch eine Fremdsprache für mich. Und meine Muttersprache ist ja Chinesisch. Und die zwei Sprachen unterscheiden sich auch ganz gewaltig. Und jetzt spreche ich Deutsch, seit 15 Jahren meine ich. Und ja, mach weiter, keep going und irgendwann sprechen Sie bestimmt auch fließend Deutsch.
Zum Abschluss wollen wir uns bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, dass Sie hier waren, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und wir hoffen, dass Sie diese Geschichten in Ihren Herzen tragen können, sie in Ihren Herzen bewegen, wie es so schön heißt. Und auch wenn man es sich medizinisch ja nicht wünscht, dass der Herzmuskel sich weitet, auf der metaphorischen Ebene ist es ein wunderbarer Vorgang und lassen Sie auch den weiter zu und öffnen Sie sich. Kommen Sie beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, unsere nächste Veranstaltung ist der 3. April, wo wir das hier fortsetzen wollen. Nehmen Sie Ihre Freunde mit, nehmen Sie sich Zeit, sodass wir ein bisschen Geschichten austauschen können.
Vielen herzlichen Dank. Und jetzt mache ich noch denjenigen, der die Dame auch kurz vorstellt, Niloufar Kamünzing, unsere Schauspieldramaturgin. Danke für die Moderation und für die Vorbereitung. Ein Applaus.
Vielen Dank. Einen schönen Sonntag Ihnen.
Weitere Veranstaltungen von Komm, ich erzähl im Theater Ulm wird es geben am 3. April 2016 und am 8. Mai und am 22. Mai 2016, jeweils 11 Uhr im Foyer des Theater Ulm. Der Eintritt ist frei. Das war das Kulturradio mit dem Mitschnitt von Komm, ich erzähl, 3. Teil aus dem Theater Ulm, Geschichten aus der Ein- und Auswandererstadt Ulm. Moderation Dr. Friederike Tsai und Niloufar K. Münzing vom Theater Ulm. Ich auf der anderen Seite bin Paolo Percoco. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. When you free fans.